Die Altmark im 13. Jahrhundert. Die Menschen leben von Ackerbau und Viehzucht und sie treiben Handel. Hindernisse in jener Zeit sind die Elbe, die Havel. Und so werden seinerzeit die ersten Fähren eingerichtet, in Werden zum Beispiel. Das Prinzip der Fähre ist heute dasselbe wie vor 800 Jahren, sagt Antje Reichel. Die Leiterin des Prignitz-Museums Havelberg hat sich intensiv mit der Geschichte befasst, wie die Menschen früher übers Wasser gekommen sind.
Ein flaches Fährgefäß, das so flach ist, dass es im Grunde genommen am Ufer auch so anlanden kann und dass man von dort runterfahren kann. Der Fährpram, den gibt es bis heute. Der hat ja dann so eine Landeklappe, die dann hoch und runter gedreht wird.
Allerdings ist der Antrieb der frühen Fähren anstrengend. Es geht um Muskelkraft bei den am meisten verbreiteten sogenannten Schrickfähren.
Das ist sehr aufwendig. Vier Fährknechte, die 4 bis 5 Meter lange große Holzstämme hatten, die unten so eine Art Eisenforke hatten. Und mit diesen Schricks, so nennen sich die Teile, mussten sie den Fährpram an das andere Ufer hinüber bugsieren.
Zum Glück für die Fährknechte erfindet der Niederländer Hendrik Hoek Mitte des 17. Jahrhunderts den Gierseilantrieb. Er verankert ein langes Seil im Flussboden und lässt die Fähre daran treiben. Noch heute verkehrt zum Beispiel im Sommer die Werdener Fähre so. Es gibt weitere Experimente, zum Beispiel mit Dampfbetrieb. Das ist aber wegen der benötigten Heizer und der Kohle zu teuer, stellt man zum Beispiel in Tangermünde fest. Die Entgelte für die Überfahrt mit der Fähre werden in früher Zeit individuell ausgehandelt. Der Fährmann bestimmt, was das Übersetzen kostet.
Also kam da jetzt meinetwegen der große Kurfürst vorbei, dann wurde der natürlich auch entsprechend abgezockt. Aber er hatte ja auch viele Wagen dabei. Ne? Und es gibt Belege fürs Mittelalter, da waren Fähren in dem Bereich wichtig, wo es in Richtung Bad Wilsnack ging. Die Pilger wollten rüber. Manche Pilger berichteten, dass sie zum Beispiel beim Werbener Fährmann frei über die Fähre fahren durften. Da hat der gerade gute Laune gehabt.
Nicht aufs Geld geachtet haben die einzelnen Staaten im Kriegsfalle. Im Dreißigjährigen Krieg aber sind die im Norden aktiven Fähren zu wenig, um die einzelnen Heere über die Flüsse zu setzen. Also baut das Militär Brücken.
Da werden viele Kähne aneinandergereiht und darüber dann mit Bohlen und Stützen das Ganze so stabilisiert, dass man wirklich drüber fahren kann. Wie so eine Pontonbrücke, muss man sich das vorstellen. Das dauerte wenige Tage, bis die das Ding zusammengetüttelt hatten. Und dann sind die mit dem gesamten Heer darüber. Also alle Pferde, die so ein großes Heer mit sich führt, alle Proviantwagen, Kanonen, die haben ja auch Zelte mit, die ganze Bagage, das ist richtig viel.
Hinterher werden die für militärische Zwecke zusammengezimmerten Brücken abgerissen, damit der nachfolgende Feind sie nicht nutzen kann. Eine Brücke über die Elbe in Höhe Havelberg ist auch heute wieder im Gespräch und auch heute geht es auch um militärische Belange. Eine Brücke könnte den Weg zum Beispiel für die Streitkräfte im ostelbischen Kliez oder solche, die von Westen in Richtung Osten wollen, extrem verkürzen.